Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallo liebe Hörer und willkommen bei der Radio Tux Magazinsendung Juli 2011. Habe ich mich nicht in der letzten Sendung noch darüber beschwert, dass es draußen zu warm ist? Tja, was soll ich sagen, der Sommer hat sich verabschiedet. Wir haben Ende Juli und draußen kratzt es nur noch an der 20-Grad-Marke. Ganz komischer Sommer dieses Jahr, ganz, ganz komischer Sommer, aber dafür relativ nerdfreundlich. Übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, dieser Tage wird Linux 20 Jahre alt. Wir werden diesen ganz besonderen Anlass nutzen und im August eine jubiläumswürdige Sendung für euch produzieren. In der Sendung, die ihr gerade hört, beschäftigen wir uns hingegen mit dem Thema Groupware und Zusammenarbeit. Eigentlich hat man das Gefühl, dass schon ewig um und über dieses Thema gesprochen wird. Aber immer neue Entwicklungen bringen interessante Neuerungen und Möglichkeiten. Radio Tux war dieses Jahr Medienpartner auf dem Sarafa Sommercamp. Ingo war dort für euch vor Ort und hat natürlich wie immer einige Interviews mitgebracht. Wir steigen somit gleich in das Thema ein. Ihr hört nun ein Interview mit Helmut Neuberger über die Geschichte von Groupware.
Ja, zurück hier auf dem Sarafa Summer Camp 2011. Bei mir Helmut Neuberger. Er ist Geschäftsführer von Sarafa Deutschland und du hast einen Vortrag gehalten, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, wie in der Vergangenheit Groupware benutzt wurde, welche Firmen es da alles gibt und gab und wie das alles ja so ineinander gespielt hat. Ja, für mich, Groupware ist eigentlich so erst die letzten 6-7 Jahre so interessant geworden. Also da kam das plötzlich auf, da gab es ganz, ganz viele Firmen. Und ja, meine erste Frage ist, wie siehst du das Ganze? Also was hat sich denn getan in den letzten, sagen wir jetzt mal, 6-7 Jahren?
Okay, also ich habe das gestern gestartet übrigens, mit dem Blick aus 21 Jahren, weil 1990 kam damals Lotus Notes raus und für mich hat die Groupware damals angefangen. Aber in den letzten 6-7 Jahren sind schon sehr wichtige Dinge passiert. Also das ist auch die Zeit, wo dann Sarafa im Markt wirklich mitgespielt hat. Ich fand im Jahr, zum Beispiel im Jahr 2018 viele Dinge passiert. Was mir damals aufgefallen ist, dass die Firma Unison, die heute keiner mehr kennt oder wenige kennen, einen riesen Messeauftritt hatte auf der CeBIT, wo sie gesagt haben, wir werden die Groupware revolutionieren. IBM, Microsoft, Notes und wie sie alle heißen, müssen sich warm anziehen, werden bald vom Markt verschwinden. Und natürlich mit dem Augenzwinkern. Die Firma Unison hat auch einen ganz tollen Messeauftritt gehabt mit ganz vielen hübschen Mädchen, die so als Flintstones verkleidet waren. Danach haben wir dann eigentlich nie wieder was von ihnen gehört. Eine fertige Software kam nicht wirklich raus und heute gibt es, glaube ich, noch ein Outlook-Plugin von ihnen. Also das ist so ein Beispiel. Aber nicht nur diese Firma hat sich ja da mit 2008 ein bisschen versucht, mit Ruhm zu bekleckern, sondern da war noch eine kleine Firma, die heißt Cisco, glaube ich. Das kann man auch sagen. Die haben damals eine Firma gekauft, die hieß Postpath. Super Sache. Damit wollten sie Drop-in-Replacements für Microsoft Exchange machen. 215 Millionen haben sie damals bezahlt und in diesem Februar wurde das Ganze ganz still und leise beerdigt mit einem Hinweis, dass man den Mail-Trial eingestellt hat. Also das war ein schöner Versuch. Nice try. Das
war ein teurer Versuch.
Ja, wobei die Firma Cisco, ich glaube, die wird das jetzt verschmerzen. Aber nee, man sieht aus meiner Sicht, dass in diesen Jahren viel passiert ist und dass es nicht ganz so einfach ist, auch als große Firma wirklich funktionierende Collaboration-Software zu machen. Seitdem ist noch viel anderes passiert. Unter anderem haben wir als Sarafa das Projekt immer weiter kontinuierlich nach vorne getrieben. Da waren auch noch andere Dinge, die gekommen und gegangen sind. Ich nenne jetzt nur ein paar Namen ohne Details. Da war die Firma Oracle, die erst ihre Oracle Collaboration Suite gegründet und auch fast wieder beerdigt hat. Es gab einen weiteren Ausflug von denen, der hieß Beehive. Den gibt es noch, benutzen jetzt nicht wirklich wahnsinnig viele Leute. Was als nächstes von denen kommt, ist noch unklar. Sie haben ja jetzt die Firma Sun gekauft. Da gab es ja auch einen Unified Messaging Server. Vielleicht machen sie damit jetzt wieder einen neuen Versuch, am besten mit allen anderen Versuchen zusammen, damit es jetzt endgültig unübersichtlich ist, wie sie Collaboration machen. Ja, das, also es gab hier viele nice tries. Ich denke, was ich über die Jahre gesehen habe oder was einfach sich rauskristallisiert hat, ist, dass hier einfach die Größe allein und die Millionen, die man reinschmeißt, nicht wirklich eine saubere Collaboration-Software macht. Es ist unheimlich wichtig, Dinge wie Architektur oder auch das Development Model und diese Sachen müssen stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann wird es auch keine Collaboration-Plattform.
Jetzt ist ja Unified Messaging, Groupware ja eigentlich ein Schlagwort und irgendwie jede Firma braucht das, ja. Egal, ob das jetzt nur irgendwie 6, 7, 8 Leute sind oder ob das mehrere tausend sind, irgendwie muss man ja mit E-Mails, Kalendern, Kontakten, Terminen und sowas zusammenarbeiten. Trotzdem, wenn man so drüber spricht, dann fallen einem vielleicht noch Lotus Notes, Novell, Groupwise und Exchange ein. Von allen anderen Versuchen hört man auch irgendwie nichts. Was ist denn da der Grund?
Es ist extrem komplex. Also nochmal, es gab viel, viel mehr Firmen, die mit einem Mail-Server Erfolg hatten. Weil das ist eine relativ, sagen wir mal, triviale Angelegenheit. Mail ist eine Sache, die empfängt man einmal, legt sie irgendwo hin. Und dann muss man die hinterher im Prinzip noch lesen, das war's. Ja, eine Groupware ist etwas, was, ich sag's trivial, lebt. Ja, die Daten in einer Groupware sind ständig in Änderungen unterworfen, viele Leute arbeiten kollaborativ damit. Und alle Firmen, die dachten, wenn ich Mail kann, kann ich auch Groupware, die haben sich unter Umständen hier einfach geschnitten. Diese Frühstarter, die du gerade genannt hast, die sind natürlich über die Jahre, haben die ihre Marktposition ausgebaut und das dort hineinzukommen, ist sehr, sehr komplex und das haben viele unterschätzt. In aller Munde sind wirklich nur diese und wir denken, dass man im Open-Source-Bereich da noch was, man kann da im Prinzip etwas dagegen setzen durch das Open-Source-Entwicklungsmodell. Also wir können keine Marketing-Millionen ausgeben, um den Namen bekannt zu machen, aber wir können die Software eben über diesen Open-Source Zusammenarbeit mit anderen eben verbreiten.
Und dass vielleicht dann auch Admins schon mal vielleicht was von Sarafa gehört haben, zu Hause damit gespielt haben und wenn dann doch mal die Frage aus dem Management kommt, hey, wir brauchen irgendwie eine Groupware, dann fällt vielleicht doch das Schlagwort von eventuell Sarafa oder irgendeiner anderen Open-Source-Groupware, obwohl so viele gibt es da ja auch nicht mehr. Also das hat sich auch ziemlich konsolidiert, muss man sagen.
Ja, hat sich schon. Ja. Also es gibt immer noch viele, zumindest als Website, aber viele lebende, gute Projekte gibt es jetzt nicht, glaube ich. Da kann man sich ja auch informieren. Fakt ist auch das, man muss ja auch ein bisschen schauen, sagen wir mal, welcher Spirit herrscht in diesen Projekten, wie sieht die Firma den Open-Source-Gedanken als Marketing oder als Entwicklungsmodell? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Firmen, die im Open-Source Entwicklungsmodell in erster Linie Marketing sehen.
Als Microsoft, ich glaube, 1996 eingestiegen ist in den Markt mit Exchange, haben sie ja eine Sache richtig gemacht. Und zwar haben sie nicht einen IMAP-Server genommen, sondern haben MAPI genommen. Und und haben darauf ihre Groupware entwickelt. Und das ist ja auch heute noch, auch gerade bei euch bei Sarafa, ein wesentlicher Punkt oder ein wesentlicher Kern.
Ja, nach wie vor. Das ist der Kern von allem und ich glaube, der Riesenunterschied ist nach wie vor der, das haben wir auch schon oft und viel erklärt, wenn ich einen Mail-Server benötigt, nur ein Protokoll, weil ich nehme eine Mail entgegen, lege sie auf diesem Server ab und dann lese ich sie ab und zu noch. Das kann ich über ein Protokoll wunderbar machen. Ich sage dem Server, gib mir die Mail, der Server gibt die Mail zurück, fertig. Groupware lebt von der Interaktion von Usern auf Daten. Diese Daten müssen miteinander reden, auch wenn die User und die Clients nicht online sind. Der Server muss also viel, viel mehr Intelligenz haben. Also der Server muss in der Lage sein, ohne die User auch Daten miteinander interagieren zu lassen oder auch Applikationen müssen über eine API miteinander mit diesen Daten reden können. So, das hat Microsoft definitiv richtig gemacht. Natürlich ist das der komplexere Ansatz, aber es hat sich über die Jahre, also ich habe 1996 nicht wirklich alles verstanden, was eine Groupware heute kann. Und da war Microsoft sehr vorausschauend. Man sieht es auch jetzt, dass zum Beispiel, wenn man den nächsten Schritt geht von MAPI zu den Exchange Web Services oder generellen Web Services, dann ist es viel leichter, von diesem bisherigen Datenmodell und MAPI zu vernünftigen Web Services zu kommen, wie von irgendwelchen flachen Protokollen zu diesen Web Services zu kommen. Also die Art und Weise, wie das funktioniert, lässt sich da viel leichter übersetzen in dem Sinne. Das ist übrigens, führt auch weiter, wir werden sicherlich einen weiteren Schwerpunkt in der Zukunft dahingehend setzen, dass wir wieder, nicht weil wir Microsoft lieben, sondern weil wir glauben, dass es wichtig ist für den Kunden, das Richtige zu tun, eben in diese Richtung Exchange Web Services gehen werden und dort auch wieder was anbieten werden, was in der Richtung dann die Leute weiterbringt.
Es gibt ja auch einige Ansätze, wir haben es gerade schon kurz erwähnt, mit IMAP, also dass man irgendwie seine Kalender und Termine und Kontakte dann im IMAP-Server speichert. Zum Beispiel Open Source Groupware Colab macht das so. Was meinst du denn aus deiner Meinung, warum ist dieser MAPI-Ansatz besser? Also es gibt ja nicht nur Zarafa, es gibt auch OpenMAPI, es gibt auch einige andere Firmen, die sich jetzt mit auf diese MAPI-Geschichte gestürzt haben, während es auf der anderen Seite dann halt die Firmen gibt, die IMAP nehmen und alles darum basteln.
Also prinzipiell ist nichts dagegen zu sagen, einen Kalendereintrag in eine Mail abzuspeichern, wenn ich mit diesem Kalendereintrag nichts anderes tun will, als ihn einmal weglegen und irgendwie später wieder auslesen. Es ist in dem Moment das Problem, wenn viele Clients mit diesem Eintrag arbeiten sollen oder auch ohne diese Clients auf dem Server etwas damit passieren soll. Weil das funktioniert in diesem Ansatz nicht sauber. Nochmal, hochskalierbar kann ich so ein IMAP-System betreiben. Ich kann darin auch hochskalierbar einzelne Daten ablegen, aber ich kann damit nicht einfach interagieren. Nur ein Beispiel, die Logik liegt im Client. Wenn ein Client in einem, sagen wir mal, 10.000 Objektfolder einen bestimmten Eintrag suchen will, dann muss er die erstmal alle aufmachen oder muss die irgendwo cachen oder sonst was. Ja, das ist nicht effektiv. Ja, während in einem echten Datenbank-Schrägstrich in einem objektorientierten Modell ich ganz einfach einen Search über Index auf einen gewissen Punkt da mache, ja, und ein einzelnes Feld indexieren kann und das holen kann, das ist viel effektiver. Also jeder, der von Programmieren eine Ahnung hat, versteht das. Heißt, als Datenablage ist so ein IMAP-Server toll, als Groupware-Server funktioniert es nicht effektiv. Das ist, warum wir schon immer sagen, das ist broken by architecture. Da kann man trefflich seit 10 Jahren drüber streiten. Ich denke, im Ergebnis sieht man, dass Groupware besser mit API und Datenbank funktioniert.
Was hat Zarafa vielleicht noch richtig gemacht, also außer jetzt die Architektur so aufzunehmen?
Ich denke, der entscheidende Schritt war, dass wir wirklich den ehrlichen Schritt in Open Source Entwicklungsmodell gegangen sind. Heißt, wir haben wirklich alles konsequent, was auf den freien Systemen laufen und die AGPL gesetzt. Wir haben viel Arbeit drin investiert, mit dem sogenannten Ecosystem zusammenzuarbeiten. Also sprich, heute kommt ein Großteil dessen, was passiert, auch auf Feedback und in Zusammenarbeit mit den Leuten. Das hat man hier auf dem Summercamp gesehen. Da sitzen mittlerweile fast 300 Leute zusammen und überlegen sich einmal, was muss passieren, wie können wir im nächsten Jahr weitergehen. Ein schönes Beispiel war das im letzten Summercamp. Wir hängen da immer solche Boards aus, wo die Leute hinschreiben können, was sie haben wollen. Und von um die 50 Sachen, die da notiert wurden, haben wir 34 im letzten Jahr umgesetzt. Und das macht Zarafa stark, dass wir das, was wir da hören, also das Feedback der Kunden und des Ökosystems, versuchen umzusetzen, soweit es geht. Also da kommen auch immer Wünsche, die wir dann nicht umgesetzt kriegen. Ja. Aber es ist schon ein bisschen so diese Zusammenarbeit und das direkte Feedback. Ein weiterer Punkt, der Zarafa stark macht, ist schon immer, dass wir ja auch eine kommerzielle Firma sind. Also wir haben Leute, die wir bezahlen und es ist eben nicht nur ein freies Projekt. Und das zwingt uns wiederum, auch dem Kunden genau zuzuhören. Wir müssen Geld verdienen, ja, und das zwingt, also anders gesagt, wenn man das Backup von vielen Millionen hat, von irgendwelchen Venture-Leuten, dann kann man auch mal 2 Jahre ins Blaue entwickeln und sich um den Kunden nicht scheren und mag dann hinterher, ups, was ich entwickelt habe, interessiert den Kunden gar nicht. Das geht bei uns nicht. Wir müssen liefern, was der Kunde will, und dadurch werden wir gezwungen, kundenfreundliche Software zu machen. Das ist das ganze Geheimnis.
Okay, dann hoffen wir mal, das wächst noch in der Zukunft, es gedeiht, und wir gucken mal, was da noch so für andere Ansätze kommen. Was meinst du denn, wie sieht die Groupware-Zukunft in den nächsten, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren aus?
2 Megatrends sind kollaboratives Arbeiten, und zwar, also ich glaube, Google Wave hat dafür vorweggenommen, was sehr, sehr interessant ist, was vielleicht von deren Ansatz her nicht das Richtige war, aber die Techniken an sich, die werden kommen. Also ich nenne mal kollaboratives Arbeiten an Dokumenten. Also nicht nur, dass ich Dokumente gemeinsam bearbeite, sondern wirklich, ich schreibe zu dritt in einem Dokument, das ist, oder zu fünft oder was. Presence und Chat verknüpft, also ein bisschen auch dieses Social Networking, aber nicht in dem Sinne von Facebook, sondern in dem Sinne von, dass Leute eben einfach miteinander kommunizieren können. und definitiv die Vermischung von, sagen wir mal, Groupware und Video/VoIP. Wie das jetzt natürlich wieder Microsoft mit Skype vorweggenommen hat, wie das aber auch schon in Ansätzen wir mit anderen Dingen gemacht haben. Ich denke, wir werden deutlich enger wie bisher noch mit Lösungen in dem Bereich zusammenarbeiten und im nächsten Jahr schon da was liefern. Und auf 5 Jahre gesehen ist der Megatrend sicherlich dieses kollaborative, einfaches kollaboratives Arbeiten von Arbeitsgruppen.
Vielen Dank, Helmut Neuberger von Zarafa Deutschland. Und ja, wir freuen uns einfach, was da in der Zukunft noch alles passieren wird. Wir werden es ja sehen, wir werden es erleben. Und egal, ob du jetzt Recht behalten solltest oder nicht, es wird auf jeden Fall ein weiterer Bestandteil unseres Lebens sein, dass wir irgendwie mit E-Mail-Kalendern und auch mit anderen Menschen umgehen müssen. Und da sehen wir dann einfach, wie es sich so entwickelt. Ja, danke für den Überblick und für den Ausblick auch. Ja.
Alles klar, vielen Dank.
Wir bleiben beim Thema Groupware. Ihr hört nun ein englisches Interview mit Steve Hardy über Zarafa 7.0.
Okay, I'm here at the Zarafa Summer Camp 2011. I'm sitting with Steve Hardy. He's the CTO of Zarafa. And we'd like to talk about a little bit about Zarafa 7.0. And hi, Steve.
Hi.
So what are the new features in Zarafa 7?
Well, one of the biggest things in 7.0 is full Unicode support throughout the entire product. We used to have mainly West European. It was quite a lot of work to put Unicode throughout the entire product, mainly because you're not just talking about email being Unicode, but also like usernames and passwords even and things like that. So that was a large feature. Another thing that we added was a totally new IMAP gateway. Due to the way that Zarafa works, it stores its data in a database, and it stores that data as the small parts of the email. So when you receive an email, it splits it up into all little parts. So when you're using IMAP and you get the data, want to get the data back through IMAP, you have to put all the parts together again to give it back to the client. In the old 640 version, when you did that, that meant that the data that you put in would be the same data as you got out, but it may have been in a slightly different form. And that gives some problems. Also, some clients don't really like that. So we changed that in Zarafa 7.0 to make sure that all the data that you put in is exactly the data that you get out again. And that gives us not only compatibility with a lot more things, so there were some compatibility issues with Mac Mail, for example, but also a really huge performance impact because you don't have to do all this conversion all the time. And it means it's like a factor of 20 faster or something in 7.0. I think those are the main important things for Zarafa 7.0. So.
Okay, and there will be more speed at all. So you changed a little bit the data structure and so on?
Yeah, okay, we changed that as well. There was a large performance overhaul of the MySQL backend. We looked at what are the 10 largest I/O users, because basically what you see in Zarafa setups is that the bottleneck is always going to be I/O. It's never CPU. So we looked at how can we reduce the amount of I/O that we're doing. And we looked at that by looking what is the data structure that we're using in MySQL, how is that translated onto the disk, and how can we make sure that the SQL that we do in MySQL causes as little I/O as possible. And you can use various tactics for that. So using the cache better, making sure that data is more sequential so that you don't have to seek around the hard disk head as much and things like that. So I think we did about 10 changes in total in the database layout, which gave us probably about 50% less I/O on Zarafa 7.0. So it means you can run more users on the same hardware. That's also a big change, yep.
And I saw that you're using more and more Python in your web application?
Yeah, Python. Well, the core API that we're using is C++, and that's MAPI, the messaging API. And we're getting more and more that we're developing outside the core now, more and more, because, yeah, the core is quite stable. And tooling around the core is just much quicker to create in high-level language. We used to do some Perl, But yeah, Perl's kind of dying. It's ancient. I'm sorry to say, because I'm a Perl programmer, so I, with pain in the heart, I had to say, okay, we're going to Python. But we took all the API stuff that we have in C++, put it all into Swig and made it all Python ready. So it's really quick to make things now, just little tools or even larger things. And that also means that we're now also shipping parts of the product in Python, just because it's quicker to make.
Another big change is the new Zarafa Web Access and their in 7.0.
Well, firstly, the new web app, as we call it, is actually not part of 7.0. It's a separate package, so we didn't release it at the same time or anything like that. The web app is basically a complete rewrite of the web access that we used to have. So the web access ships with Zarafa, and that's also in the standard packages with 7.0. But once the web app gets completely feature complete compared to the old web access, we're going to kick out the old web access and put in the web app. And the main new thing about the web app is that it's a total redesign based on Sencha's XJS. EXTJS, and that's their framework, which we then built a huge framework again around to do various things. But it's very much focused on being a primary client. So we've taken all the things that you normally like about fat clients, and we tried to put them all into this web app. And that means that it's much quicker, it's nice and snappy, even if you're on a slow connection. It's got a really quick response time. And also it's much more user-friendly compared to the old web access. Just all these small little things that just make it useful. For example, the web app will not have paging in the email list. It won't have pages, just one long list, which is demand-loaded when you scroll through it, which is much more like a normal fat client. And you think, yeah, that's only a small thing. But there are people who select an email and then they sort by from header, and then they want it to automatically reselect that email. And with paging, that's kind of strange because, yeah, what page should you show then in that case? Or what if half of that list is then just off the page? The whole paging thing is really very much a web thing, and that's one example of why we want to move away from the standard web applications into an actual real feels like a fat client.
In the new web app, there will also be extensions, so other companies can do other stuff with it.
Yeah, we already had extensions in the old web access, but I keep calling it old, but it's actually the current web access. For me, it's old. so people could already make extensions, but the new web app is completely centered around easy creation of extensions and plugins. We had a few examples here. I was really, really surprised that one of our test engineers, who's not a programmer, managed to create a widget for in the web app, which runs Facebook, and it looks great. And you can run it in your sidebar, and it just shows your Facebook updates. And that just shows how easy it is to create this kind of stuff using the framework that we have. But it's the main thing is that we've centered everything around doing plugins and widgets and things like that. So it's much more flexible.
So will it just be widgets, or how do they integrate in the new web app?
Well, quite a few different ways. Three main ways, really. One is widgets, so adding little components in the side of your screen or in your homepage. Another way is standard extension technology, which is injection, basically, of code into wherever you're working. So that's insertion points. And that's basically also how extensions work in Firefox. And also bidding. A plugin can actually register itself for a certain function, for example, opening an email dialog. Then it can bid a certain number or how well it thinks it can handle this type of email, for example. And the highest bidder wins, basically. So you could have one extension that just changes the look of all your email dialogues, so that bids 10. And then you've got another one, which is an extension which is specifically for, I don't know, meeting requests. And that then bids 100. So then you'll get your normal dialogue for calendaring, you get one extension for normal emails, and you get another extension for the meeting requests, and they all work together in that way. So this, those are the three ways of adding stuff into the server.
So your whole new web app's all modular?
It's all modular, yeah. Basically, we started to make a plugin framework, and then all the parts of the web app are plugins. So it's just a big collection of plugins, really, if you want to look at it that way. That also makes sure that the documentation is good, and also that plugin developers, so extension developers, that they can do what is needed. And we know that for sure, because all the rest of the functionality is also made with the same framework. So it's a kind of a guarantee that we're not forgetting some important part.
Where do I see information about how this all works? So if I like to start an integration for web app?
Well, we've got the new community hub, which is community.sarafa.com, and that is a pretty large website which has not only the downloads, so the web app itself, like the alpha version that's out there, but also the documentation generated from the code that developers can use to figure out how it works. So it's not only a reference documentation, but also a document on how things work and kind of in a story, kind of how-to kind of setup.
When will web app be ready?
Ready is a nice thing. We're using a very tight release schedule there at the moment, because we're having two weekly releases, which are stable each time. So very quick releases with each time a few new features, and those features are then developed in those 2 weeks, and they are also tested and released in that version. So after one of these 2 weeks, 2 week development cycles, we then just look what's at the top of the list to do now, and then we just do the next ones. So it's always an ongoing process, and we won't call it finished until we've got all the features of the old web access in there as well. And that's not going to be soon, at the end of the year, we're going to be a long way. Yeah.
Okay. So if you want to, you can try it out. And thanks, Steve Hardy, CTO from Sarafa, about Sarafa 7.0 and the new web app.
Yes.
Thanks.
Thank you very much.
Ingo hatte weiter im folgenden Interview Gelegenheit, mit Guido Günther über das Debian Groupware Meeting zu sprechen.
Okay, ich bin jetzt hier auf dem Sarafa Summer Camp 2011 und bin zusammen mit Guido Günther. Er ist Debian-Entwickler und ihr macht einmal im Jahr Debian-Groupware-Meeting. Was ist das?
Genau, also wir nennen das Debian-Groupware-Meeting. Da treffen sich alle Leute, die Lust und Laune haben und in irgendeiner Weise an einem Groupware-basierten Projekt in Debian arbeiten oder mitarbeiten und machen so ein bisschen Interoperability-Testing, paketieren neue Versionen, machen Bugfixing und tauschen sich eben über die aktuellen Sachen aus, die es da gibt.
Das heißt, er versucht also, die Sachen in Debian reinzukriegen.
Genau, also die Sachen, die schon in Debian sind, die und an denen wir sowieso auch sonst arbeiten, versuchen wir an dem Wochenende immer noch mal ein bisschen zu verbessern. Und versuchen eben auch bei Groupware-Sachen, da ist ja sehr viel Interoperabilität zwischen Client und Server, eben da auch die Sachen zu verbessern.
Es gibt nicht so irgendwie so einen Plan und ihr redet dann nicht über, es sind keine Talks oder sowas, sondern ihr sitzt einfach zusammen, ihr macht so eine Hack-Session.
Genau, das ist im Prinzip eine Hack-Session, die von Freitag bis Sonntagabend geht und da gibt es keinen großen Plan. Es gibt vorher eine Wiki-Seite, wo man die Sachen, die einen interessieren, einträgt, an denen man gerne arbeiten möchte, und hinterher gibt es dann nochmal so ein offizielles Announcement, wo man nochmal aufschreibt, was man so alles gemacht hat.
Wo finde ich das? Also wenn ich sage, ich will da nächstes Jahr mitmachen?
Es gibt im Debian-Wiki eine Seite, die heißt Groupware. Da findet man es. Also auf wikidebian.org einfach nach Groupware suchen, dann findet man es.
Das ist einmal im Jahr ungefähr wann?
Im April.
Okay, gut, danke.
Bitteschön.
Debian ist bekanntlich eine Distribution, die sich komplett der Freiheit verschrieben hat. Das führt dazu, dass das Projekt manchmal eigene Wege gehen muss. Das Tool Zpush ist deshalb unter dem Namen Dpush in Debian enthalten. Was Zpush ist, erklärt euch gleich Sebastian Kummer, der mit Ingo sprach.
Ja, ich bin jetzt hier auf dem Sarafa Summer Camp 2011. Bei mir Sebastian Kummer. Du bist auf jeden Fall der Mann hinter Zpush oder einer zumindest. Und Zpush ist die Active-Sync-Anbindung an zum Beispiel Sarafa, und damit kann man also mit dem iPhone und mit anderen Geräten, die Active-Sync sprechen, Daten austauschen. Ja, vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, ZPush 2.0 kommt bald raus. Was werden wir denn da Neues erwarten dürfen?
Ja, was gibt's Neues? Also prinzipiell ZPush 1.5, bei der wir ja momentan sind, ist ja ein gewachsenes Projekt seit mehreren Jahren jetzt schon. Also seit 3 Jahren machen wir das. Und in ZPush 2 haben wir jetzt eigentlich einfach immer mal auch aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben, einfach jetzt viele Sachen auch einfach mal geändert. Also ZPush 2 ist an vielen Stellen noch ZPush, aber es ist an vielen Stellen auch einfach völlig anders. Das bedeutet zum Beispiel, dass es ist viel im Untergrund sozusagen. Also es gibt natürlich auch neue Features, die man sieht. Aber es ist schon sehr viel auch unter der Haube einfach passiert. Also ganzen, wir implementieren jetzt saubere Interfaces, es ist jetzt PHP 5, wirklich objektorientiert, weil bisher hatten wir zum Beispiel noch die Anforderung, ältere Red Hat-Systeme zu unterstützen, die halt nur PHP 4 haben. Und damit ist man schon sehr begrenzt eigentlich in seinen Möglichkeiten. Also man muss immer so diesen Zwischenweg finden, wie implementiere ich das jetzt, dass es wirklich überall funktioniert. Davon sind wir jetzt endlich weg, hat lang genug gedauert, bis das jetzt aufgegeben wurde, also auch von der Red Hat-Seite. Und zum Beispiel Sarafa 7 wird halt auch nicht mehr dafür gebildet. Und damit konnten wir jetzt wirklich diesen Schritt wagen, wirklich zu sagen, okay, wir gucken uns das alles nochmal an, machen es wirklich alles in vielen Teilen auch wirklich neu, objektorientiert, sauber und so wie guter Code aussehen sollte, auch wenn es ein PHP ist. Das wurde uns immer mal vorgehalten, dass das gesagt wurde, ja, ZPush ist ja PHP, aber alles irgendwie nicht so richtig. Also da hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Was sicherlich interessanter ist für den Radio-Tux-Hörer ist, was ist denn jetzt dazugekommen an Features? Ein großer Schritt ist, dass wir eigentlich von dieser ActiveSync 2.5 Unterstützung jetzt auch mal ein bisschen weitergehen Richtung ActiveSync 12, 12.1 und 14, also neuere Versionen. Und die neueren ActiveSync-Versionen entsprechen dann respektive dem Exchange Server 2007 und 2010, den es jetzt halt seit letztem Jahr zumindest gibt. Und da sind natürlich viele Funktionalitäten hinzugekommen, die wir jetzt halt mit ZPush auch abbilden werden, in denen nicht alles in der 2.0, aber die 2.0 ist eine Grundlage, dass wir das überhaupt implementieren können. Also da geht es in Richtung Policies ausrollen auf mobilen Endgeräten. Es geht in erweiterte Funktionalitäten, HTML-Mail-Support, auch auf allen Geräten wirklich, weil das können wir momentan noch nicht. Das ist wirklich was sichtbar ist.
Also ihr habt alte Zöpfe abgeschnitten, ein bisschen neuen Code geschrieben, weil du jetzt gerade gesagt hast, Policies ausrollen, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann dann im Zarafa irgendwelche Einstellungen machen, die dann für alle Telefone gelten oder wie?
So in etwa. Also es geht einfach um Einschränkungen, die man ganz konkret ausrollt. Es geht da um die Sicherheit der Informationen auf den Geräten, weil darum geht es ja am Ende. Also jeder trägt das Gerät mit sich rum. Als Privatmann kann man sicherlich überstreiten, aber wenn man das jetzt im professionellen Firmenumfeld benutzt, dann hat man ja in seiner Hosentasche wirklich firmenkritischste Daten. Das sind E-Mails, Kontakte, Kunden und so weiter. Und zum Beispiel ein Remote Wipe, also das Löschen der Daten von extern, also von zum Beispiel zentralisiert vom Server aus. Das ist sicherlich ein Schritt in die Richtung, dass man sagt, okay, wenn ich mein Gerät verliere oder es mir gestohlen wird, kann der Server veranlassen, dass das Gerät sich sozusagen formatiert. Das können wir auch schon seit geraumer Zeit. Aber da gibt es halt noch mehr Sachen. Man kann zum Beispiel wirklich die Benutzbarkeit des Gerätes einschränken, dass man zum Beispiel sagt, okay, der Benutzer soll keine Kamera benutzen, der Benutzer darf keinen Browser benutzen, der darf keine Wi-Fi-Verbindung aufbauen, der darf kein Bluetooth aufbauen. Dass man halt wirklich, oder dann zum Beispiel, dass man ausschließlich einen VPN-Tunnel nehmen muss und damit halt quasi auf serverseitig die Sicherheit hat, dass alle Daten über einen, sagen wir mal Proxy oder wie auch immer, transportiert werden, also über einen zentralisierten, kontrollierbaren Punkt, was ja bei Mobilgeräten von Natur aus nicht so einfach ist. Also darum geht es im Groben, wobei, da muss ich kurz Luft holen und sagen, wir hängen natürlich immer noch an den Mobilgeräten, sprich es gibt diese Policies. Es gibt aber natürlich nur ein sehr kleines Subset von Geräten, die das auch wirklich tun.
Also zum Beispiel das iPhone kann einige davon, dafür kann Android dann wieder andere nicht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
So in etwa, wobei keines von den beiden genannten es eigentlich richtig gut macht. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es schon eher an die Consumer-Ecke geht. Geht auch leider in die Richtung. Also ein iPhone ist wirklich sehr begrenzt in den Möglichkeiten, die es an diesen Policies unterstützt. Und wobei man natürlich sagen muss, okay, ein Windows Mobile 6.1 und 6.5 kann wirklich alles. So.
Das will aber keiner mehr benutzen.
Das ist das Problem an der Sache. Es wird noch eingesetzt in vielen Firmen, auch in vielen Behörden. Aber wenn man an der Stelle schon Microsoft sagt, muss man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel beim Windows Phone 7, wo man ja davon ausgehen würde, naja, es ist irgendwie eine Weiterentwicklung oder es setzt auf ein Produkt, auf ein früheres Produkt auf, der macht das zum Beispiel auch nicht. Also der ist auch sehr begrenzt, ist die Frage, warum? Wahrscheinlich, weil es auch in die Richtung Consumer geht. Nichtsdestotrotz, es gibt da schon interessante Neuerungen. Also man kann natürlich darüber streiten, wie sinnvoll ist es jetzt, jemanden die Benutzung der Kamera zu verbieten. Was zum Beispiel sinnvolle Policies sind, dass man, und das können wirklich eigentlich auch alle Geräte, dass man sagen kann, okay, es muss ein PIN-Code existieren, der muss mindestens vierstellig sein oder man kann da natürlich auch den achtstellig machen. Das halt wirklich, um den Benutzer ja so ein bisschen zu zwingen, auch sorgsamer mit seinen Daten umzugehen. Das funktioniert schon und das funktioniert auch relativ durchgehend auf allen Geräten sehr gut.
Und das könnt ihr mit Z-Push abbilden?
Das können wir abbilden, genau.
Wo stelle ich denn sowas ein? Da gibt es dann im Zarafa irgendwie ein Menü, wo man sowas alles einstellen kann? Oder hat Z-Push nochmal eine eigene Oberfläche? Oder muss ich das in irgendwelchen Konfigurationsdateien machen selber?
Ja und nein, eigentlich zu allen Fragen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, über Konfigurationsdateien zu gehen. Das ist sicherlich, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, ich möchte eine globale Policy für alle haben, die halt heißt, okay, jeder Z-Push-Benutzer muss einen Code auf seinem Handy haben und der muss vierstellig sein. Das kann man natürlich über die Config-File machen, aber mit dem, was wir in Z-Push 2 konkret implementiert haben, sind wir auch in der Lage, das wirklich auf Benutzerebene runter zu implementieren. Also jeder Benutzer kann eigene Policies kriegen, die dann von einem Administrator oder von einem Systemadministrator halt eingestellt werden können. Wo das gemacht wird, darüber gibt es diverse Ansätze, aber noch keinen wirklich finalen. Weil natürlich, es ist gemischt, es gibt Aktionen, die weiterhin vom Benutzer durchgeführt werden sollen, wie zum Beispiel, dass ein Benutzer immer noch in der Lage ist, über einen Web-Access zum Beispiel, sein Gerät selbst zu wipen. Also wenn ich jetzt Samstagabend mein Handy gestohlen wurde, ich habe es verloren irgendwo, dass ich halt sofort in der Lage bin, das selbst zu tun, ohne auf einen Dritten, auf einen Administrator, der vielleicht mal erst Montagmorgen wieder arbeitet, angewiesen zu sein. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Also am Ende ist so ein Remote-Wipe auch nur eine Policy. Es ist das gleiche Prinzip wie zum Beispiel das Verbieten deiner Kamera, wobei es natürlich keinen Sinn macht, wenn der Benutzer das selbst abstellen kann. So, das wäre ein bisschen sinnbefreit, weil dann brauchen wir es erst gar nicht einstellen. Und das wird halt dann an zentraler Stelle verwaltet.
Aber da gibt es jetzt noch keine Idee, wie das gemacht wird. Das kommt dann erst.
Es gibt eine konkrete Idee. Und zwar die konkrete Idee ist, dass das alles über Webservices gemacht wird. Also Z-Push wird selbst auch einen Webservice bereitstellen, der dann quasi angesprochen werden kann von diversen Modulen. Und Z-Push selbst bildet das dann über ACLs ab. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die wir neu implementiert haben, dass zum Beispiel ein Z-Push-Backend auch einige Funktionalitäten zum ACL-Checks ausführen kann. Zum Beispiel sollen jetzt für den Benutzer diese und diese Policies geschrieben werden, darf dieser Benutzer das? Das wäre jetzt beim Remote-Wipe ein Ja und bei allen anderen Policies zum Beispiel ein Nein, jetzt mal als konkretes Beispiel. Also das geht über Web-Services und ist an der Stelle eigentlich universell anbindbar.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass es mehrere Backends gibt. Das heißt also, Z-Push ist zwar eigentlich für Zarafa entwickelt worden, aber ihr braucht nicht unbedingt ein Zarafa, um zu laufen. Also wenn ich halt ein Handy habe, dann kann ich durchaus Z-Push benutzen, um zum Beispiel meine E-Mails auf das Handy zu kriegen.
Ja, klar. Also ich meine, E-Mails kann Zarafa auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein IMAP-Server nur zur Verfügung steht und man halt sagt, okay, IMAP ist jetzt, ich möchte das auch nicht migrieren, dann ist das möglich. Also es gibt diverse Backends mit verschiedenen, ja, wie sagt man das, Unterstützungsniveaus. Also sozusagen wir selbst, also Upstream, entwickeln ein IMAP-Backend, das halt wirklich mit im Prinzip jedem beliebigen IMAP-Server diese Synchronisation macht. Es gibt diverse andere Backends, wie zum Beispiel die Synchronisation von Kontakten über V-Cards, die zum Beispiel in einem Verzeichnis liegen, einfach auf einem Server. Und was aber halt im Firmenumfeld nicht wirklich Sinn ergibt. So. Wobei, man muss da ja jetzt, muss man sagen, also es haben sich auch diverse andere Groupware-Entwickler Z-Push angeschaut, das wohl für gut befunden, was sie gesehen haben, und das auch an ihre Groupware angebunden. Also Colab ist so ein Fall. Die Leute von eGroupware haben ein Z-Push-Backend entwickelt, was allerdings nicht upstream bei uns leider ist. Es gibt ein Simbra-Backend, was auf SourceForge gehostet wird, was wirklich mit der Simbra Community Edition funktioniert. Also gibt es schon diverse andere Anbieter, die das benutzen.
Wie ist jetzt gerade die Colab-Integration? Also ich glaube, das ist Upstream, das kommt mit Zpush mit. Es ist letztes Jahr, glaube ich, irgendwie angekündigt worden. Wie sieht da aktuell die Entwicklung aus?
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also ich weiß, dass das entwickelt wird und dass das auch in Colab, dass es da Packages für gibt, die auch installierbar dann sind auf den entsprechenden Systemen. Also das haben die Colab-Jungs halt einfach in ihrem Paketmanagement so mit aufgenommen, dass sie das dann halt upstreamen, sich Teile ziehen und das dann halt verpacken.
Ja, sonst noch irgendwas speziell für Zpush 2.0? Was wichtig wäre zu erwähnen?
Anschauen, testen, gern Feedback geben. Das ist immer wieder gern gesehen und auch gewollt. Und ansonsten, ja, also jeder, der vielleicht auch noch, es gibt ja noch tausende andere Groupware-ähnliche Systeme oder Kalendersysteme oder Systeme, die Kontakte abbilden. Also mit Zpush 2 hat sich da in der Backend-Entwicklung einiges getan. Also die Backends werden eigentlich in ihrer Funktionalität gestärkt. Und anschauen und vielleicht doch nochmal ein anderes Backend entwickeln und uns upstream, wenn es geht, auch noch mit, dass wir es upstream mit aufnehmen können, wäre schon interessant, klar.
Wann kommt Zpush 2.0 raus? Final?
Final, das ist eine gute Frage. Also Q4 ist das aktuelle Datum.
Okay, vielen Dank, Sebastian Kummer von Zpush.
Ihr findet im Radiotux-Archiv noch ein weiteres Interview über Zpush, das auf der CeBIT 2010 geführt wurde. Den entsprechenden Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ingo hat außerdem erfahren, dass es bei der Benutzung von Zpush zu Problemen kommen kann, die sich durch ein handwarmes Telefon und einen schnell leeren Akku äußern. Wie man diesem Problem auf die Schliche kommt, hat er in einem Blog-Eintrag beschrieben, den wir ebenfalls verlinken. Damit Groupware-Lösungen effizient funktionieren können, brauchen Sie die Möglichkeit, Nachrichten auszutauschen. E-Mails bieten sich dafür natürlich an. Auf der Mail-Server-Konferenz 2011 hatte man den Eindruck, dass es einen neuen Stern am Himmel der Mail-Server gibt. Patrick sprach mit Timo Sereinen über diesen Stern namens Dovecut.
So, with me now, Timo Sereinen. He is the founder of the Dovecut IMAP Server. So, welcome to be here.
Thank you.
So, Timo, would you like to introduce for yourself? So, what are you doing? What are your job? Where do you come from?
I'm from Finland. I've been coding forever, like maybe since 7 years old or something, I think. And I started open source programming maybe when I was something like 16 or 17 or something. I dropped out of high school because I couldn't. It was so horrible to wake up early in the morning because I had to code all night. So then I wrote this IRC client called IRSI, which is still pretty popular. And after that came Dovecut because I wanted to create something that was like measurably the best. Like an IRC client, you can't really say that this is the best IRC client because they have user interfaces and it's kind of difficult to say which one is best and which one isn't. But in Dovecut, I could finally maybe create something that has all the features and uses least memory and is the fastest and like that kind of best.
So you started Dovecut 2002?
Yes.
And you are the only developer who's working on it, or are there more people?
It's almost always been only me, because people don't really seem to like coding IMAP servers. And there have been some patches from other people. A lot of this authentication stuff came from some Russian guy who I don't really know. But other than that, and some recent patches from Apple, I don't think there's not a whole lot of people coding Dovecut. Well, the main exception is, of course, this pigeonhole sieve implementation for Dovecut. It's completely written by Stefan Bosch from Netherlands.
So is it a private work or do you do it for your company?
For a long time, well, actually Dovecut started when I was working for this small company and we needed an IMAP server. So I started coding one because I didn't like the existing ones. Initially, it was anyway mostly, I guess, on my free time. And maybe 5 years ago, a different company started hiring me to do some features. So I worked for lots of different companies, but only about a month ago, I finally created my own Dovecot support company, Dovecot Solutions, and hopefully people will want to buy support from me.
Version 2 of Dovecot is available since some months. What are the main differences between version 1 and 2?
There's a lot of differences, but the main reason why I changed from being version 1 to version 2 is because there was a big architectural redesign. In version 1 there was this huge monolithic master process which did way too much stuff, and in version 2 it's now split into small nice pieces which can be easily replaced. Like for example, if you don't like Dovecot's configuration file format, you can just replace a couple of binaries with your own ones and you can use whatever configuration format you want and things like that. There's of course a lot of new features also, but they are not so relevant to why the change happened. Like for example, in version 1, if you wanted to have manage sieve support, you had to patch the Dovecot code. But in version 2, it's no longer needed to patch anything. You just install the manage sieve as a plugin and it just works.
Okay. In your presentation, you said Dovecot 2 is high performance with low I/O and it's high configurable.
Yes.
Can you give an example?
But those are kind of like two different things. Like low disk I/O usage means, of course, that, well, Dovecot just simply tries to... I designed the index files and also the new multi-dbox mailbox format in a way to kind of minimize the disk I/O. Maybe it could still be reduced, and maybe some other servers might do better in some situations, but all of my design decisions anyway are about trying to keep disk I/O as low as possible. And then about that high configurability. One nice thing about Dovecot is that it works just as well for one user's emails as it works for 10 million users' emails. You can use all kinds of different authentication backends and mail storage backends, and so you can, if you have a small server, you can just store the list of users in a file somewhere and use maybe some MailDir or something. And well, Dovecot works just fine with that, doesn't use much memory and doesn't use much CPU or anything. But then in a large server, if you have, for example, some NetApp NFS storage, yeah, Dovecot can handle that also just fine. You can build a cluster of Dovecots and it still works just as well as for a small server.
Dovecot contains a tool called DovADM.
Yes.
It's like an administration tool.
Yes.
So what are the main features? What can I do with it?
Hopefully you can do everything with it, eventually at least. But right now you can, for example, access and modify mailboxes, you can search messages, you can read messages, you can create mailboxes, delete mailboxes, rename mailboxes, do pretty much anything you wanted to do with mailboxes. It's basically the same commands as you can do through IMAP protocol, but it's much easier to do it using DovADM command line parameters. It's more meant for humans than IMAP protocol is. So, and besides that, yeah, you can do things like see a list of users currently accessing Dovecot. You can kill those users' connections. And there's all kinds of debugging commands. You can see what some Dovecot index files contain, or hopefully at some point, yeah, you can do anything with it you ever wanted to do, I guess.
So I don't need different tools. I have only one, which
yes.
I can use for every case what I need.
Yes. all kinds of administration related commands you ever want to do would be through DAV-ADM.
So what are your plans for future with DAVCard? Are there any features you are dreaming at the moment?
I'm still kind of wanting to add support for key value databases and other kinds of cloud file systems and things like that. Because I know there are some people who really want that, because there are some key value databases you can scale so easily. You just buy a server, and then when you want more disk space or more disk IO or something, then you just plug another server there, and then you keep adding servers as much as you need, and things will just magically scale. And so if DAVCard can use those kind of database clusters as a storage, I guess it would make life easier for some types of companies, at least. Mainly, I guess, for those who have like millions of mailboxes, might be easier than splitting some users to different NetApps or whatever. Could be cheaper.
So where can admin people get infos about DAVCard?
Yeah, so, well, there's of course the web page where you can download, and there's a link to documentation which goes to DAVCard's wiki, and the wiki is kind of the official documentation. I keep checking the changes that go there so that, well, I've noticed that some people, they mean well, but they sometimes make changes that show that they have really misunderstood something. So the wiki in general, it should be really good documentation about DAVCard. If you have any questions about DAVCard, mailing list is the best place to ask for them. Or if you really need some quick help with something, you can try the IRC. In Freenode, there's the DAVCard IRC channel, and I'm there, but I don't always answer even if I'm there, because I don't always have time, and maybe some other people might answer, of course, but if you don't get answer there, just go to mailing list and ask there.
Okay, Timo, thanks for the interview.
Thank you.
Zum Abschluss möchten wir noch das Thema Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen. Wir bei RadioTux arbeiten unter anderem mit Systemen wie Google Docs oder Etherpad. Was beides unterscheidet, hat Konrad für euch recherchiert.
Google Docs versus Etherpad. Die Situation kennt jeder. Man will oder muss zusammen mit anderen Personen, zum Beispiel für die Schule, eine Arbeit oder ein Dokument schreiben. Nun haben aber natürlich alle Beteiligten verschiedene Betriebssysteme und verschiedene Office-Programme. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Anwender sich auf ein Dateiformat einigen müssen, welches sie dann zur gemeinsamen Sichtung per E-Mail verschicken oder andersweitig lagern. Hier ergeben sich allerdings schnell Probleme, was Versionierung und Übersicht angeht. Schon ab drei Beteiligten kann der ständige Versand per E-Mail unübersichtlich werden. Um diesem Problem Herr zu werden, haben sich diverse Online-Kollaborationslösungen entwickelt. Die zwei bekanntesten sind Google Docs und Etherpad. Beginnen wollen wir mit Etherpad. Etherpad wurde am 19. November 2008 unter anderem von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet. Im Dezember 2009 wurde die Firma von Google übernommen. Nach Protesten der Nutzerschaft wurde der Quellcode des Projektes noch im Dezember des gleichen Jahres unter der Apache-Lizenz freigegeben. Das Projekt wird heute von der Etherpad Foundation betreut. Geschrieben wurde es in JavaScript und die Echtzeitfunktionalität wurde über Comet Streaming realisiert. Das heißt, dass eine ständige Verbindung zwischen Server und Client besteht. Auf einem Etherpad-Server kann jeder ohne Anmeldung ein sogenanntes Pad erstellen, auf das dann alle Personen, die den zugehörigen Link haben, zugreifen können. Aber auch passwortgeschützte Pads sind möglich. Auf piratenpad.de, dem Etherpad-Server der Deutschen Piratenpartei, oder auf titanpad.com, einem Etherpad-Host, der unter anderem von Michael Prokop, dem Entwickler der Distribution Gremmel, betreut wird, bekommt man nach kostenloser Anmeldung sogar eine eigene Subdomain und ein Accountsystem für seine Pads. Mit diesen Hilfsmitteln kann man Etherpad auch für Enterprise-Einsatzzwecke nutzen. Etherpad speichert Änderungen am Inhalt sehr oft, sodass man über die integrierte Zeitschiene zu praktisch jedem Tastenanschlag zurückspringen kann und alle Änderungen in Echtzeit bei allen Nutzern sichtbar werden. Bestimmte Zeitpunkte lassen sich natürlich auch extra speichern. Der Inhalt eines Pads kann in viele verschiedene Formate exportiert und auch aus Text- oder HTML-Dateien importiert werden. Etherpads Oberfläche ist minimalistisch gehalten, sodass der Fokus allein auf dem Text liegt. Dennoch kann der Benutzer die üblichen Formatierungen wie zum Beispiel fette Schrift und Listen vornehmen. Google Docs. Google Docs wurde am 11. Oktober 2006 offiziell veröffentlicht und knapp ein halbes Jahr später auch auf Deutsch unter dem Namen Google Text und Tabellen freigegeben. Google Docs ist eine Online-Office-Suite, mit der man Texte, Präsentationen, Tabellen, Formulare und Zeichnungen erstellen kann. Im Gegensatz zu Etherpad benötigt man zum Erstellen eines Google Docs-Dokumentes einen Account bei Google, dem alleinigen Anbieter dieser Office Suite. Bei der Freigabe eines Dokumentes gibt Google selber drei Stufen vor. Bei der ersten Variante, öffentlich, ist jeder im Internet zur Suche und zum Zugriff berechtigt. Das heißt, das Dokument darf auch von Suchmaschinen ausgelesen werden. Bei linkgebunden können alle Nutzer, die über einen Link verfügen, auf das Dokument zugreifen. Eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich. Als letztes bleibt eine Art Vertrauensstufe. Nur bestimmte Google-Accounts können auf die Dokumente zugreifen. Im Gegensatz zu den ersten beiden Varianten ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Im direkten Vergleich hat Google Docs offensichtlich die Nase vorne. Alleine schon der Texteditor bietet wesentlich mehr Möglichkeiten als Etherpad, etwa die Anpassung der Schriftart und Größe oder die Möglichkeit, Bilder einzufügen. Möglichkeiten, Tabellen oder Präsentationen zu erstellen, fehlen Etherpad sogar ganz. Der Im- und Export in die gängigen Dateiformate ist wie beim Konkurrenten möglich. Trotz der größeren Möglichkeiten kommt Google Docs nicht an den Funktionsumfang einer Offline-Office-Suite wie LibreOffice heran. Genau wie der Konkurrent Etherpad bietet auch Google Docs die Möglichkeit, einen Echtzeit-Chat zu starten. Fazit: Wer einfach nur schnell einen Text mit anderen zusammen bearbeiten möchte und Wert auf ständige Synchronität legt, wird bei Etherpad glücklich. Als Etherpad-Server sind hier piratenpad.de oder titanpad.com zu empfehlen. Weitere Server und eine offizielle Liste Etherpad-Server findet ihr in den Shownotes oder in den Sendungsnotizen. Möchte man hingegen ein wirkliches Dokument mit anspruchsvolleren Formatierungen erstellen, ist Google Docs die richtige Wahl. Anmerkung: Der Autor hat diesen Beitrag mit Google Docs und Etherpad erstellt.
Vielen Dank an Dirk, der diesen Beitrag von Konrad gesprochen hat. Damit haben wir leider das Ende dieser Sendung erreicht. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten. Falls ihr Lob, Kritik oder Musikvorschläge habt, freuen wir uns auf Einsendungen an redaktion@radiotux.de. Denkt daran, die nächste Sendung wird ein Special zum 20-jährigen Jubiläum von Linux. Falls ihr dafür interessante Themenvorschläge habt, könnt ihr uns diese selbstverständlich gerne mitteilen. Vielleicht hat eure Kenntnis rund um die Geschichte von Linux ja noch ein paar weiße Flecken und ihr habt schon immer jemanden gesucht, der das für euch recherchiert. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Restsommer und hoffen, dass die Sonne sich doch noch ab und zu blicken lässt. An dieser Sendung waren unter der Leitung von Patrick beteiligt Dirk, Ingo und Konrad. Die Stimme für euch hieß Sebastian. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und tut nichts, was wir nicht auch tun würden.
Wie hat Ihnen das Zarafa Summer Camp 2011 gefallen?
Gut, hat mir gut gefallen.
Irgendwas Spezielles, woran man sich jetzt erinnert im Nachhinein?
Viele interessante Vorträge, viele neue Leute kennengelernt, alte Bekannte wiedergefunden, Bekanntschaften aufgefrischt.
So. Tolles Event, toll organisiert, tolle Gespräche, tolle Kontakte und auch tolle Präsentationen und interessante Themen, die auch zum Teil dann neu für mich waren. Ganz.
Unheimlich gut, ich bin das erste Mal hier und ich werde auf jeden Fall das nächste Mal wieder mit dabei sein. Das war viel Input und auch für jemanden, der schon eine Weile im Groupware-Bereich auch mit Zarafa unterwegs ist, immer wieder Neues, nette Leute getroffen.
Sehr schöne Location, spannende Sachen dabei, also auch Sachen, die für mich auch neu waren.
I learned a lot, new stuff, interesting presentations, so I had a great time.
Is there anything in particular you liked?
The training sessions were great and the post-fix presentations I bought like very much.
Die Location, also selber hat mir super gut gefallen, richtig schön hier. Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt verstärkt so als Zarafa-Beauftragter bei uns dann auch mal ausprobieren möchte, im Zusammenhang auch mit der 970. Irgendwie, da waren schon einige tolle Anregungen, die ich so noch nicht mitbekommen habe. Ganz fein.
Ja, das ganze Netzwerken, die ganzen Leute mal wieder sehen, das finde ich gar nicht immer schön an Zarafa, dass da sehr viele nette Leute gibt, wo man sich auch freut, die eben also ein, zwei Mal im Jahr bei der CeBIT oder beim Summer Camp alle zu treffen und auf den Haufen zu sehen.
Bin ich zufrieden, viele wichtige Leute getroffen und mich mit denen ausgetauscht. Mehr kann man nicht erwarten, glaube ich.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B Linux
und Tarent
Fairtrade Software.